jede neue Woche beginnt und der Bibelvers, der darüber steht, lautet: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Micha 6, Vers 8. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte mit uns beten. Gott, unser Vater, hab herzlich Dank, dass wir jetzt wieder hier zusammen sein dürfen. Danke, dass du uns diese Zeit schenkst, die wir ganz bewusst nutzen können. Gott, und ich möchte dich bitten, dass du unseren Gottesdienst und alle Gottesdienste in dieser Stadt und auf dieser ganzen Welt heute segnest, dass du gegenwärtig bist und dass wir deine Gegenwart tatsächlich jeder Einzelne spüren kann. Amen. Wir wollen jetzt ein Lied singen, was ich am letzten Wochenende kennengelernt habe durch Nora. Und von Arne weiß ich, dass das im Kindergottesdienst ganz bekannt ist. Arne, kommst du mal mit nach vorne? Ja klar. Steht ihr mal bitte alle auf? Aus welchem Grund seid ihr heute eigentlich hier im Gottesdienst? Also warum Volker da ist, weiß ich. Der muss Musik machen und nachher predigen. Ingo muss auch Musik machen. Ich moderiere. Und warum seid ihr hier? Oh, super! Na, zu dritt wären wir ja schon gewesen. Also, dass wir nicht zu dritt sind. Ich kann ja auch mal anders fragen. Erwartet ihr etwas von diesem Gottesdienst? Erwartet ihr etwas von Gott, was wirklich mit eurem Leben zu tun hat? So in den nächsten 60 Minuten? Ich als Moderatorin bin ja immer in der guten Lage, dass ich mir immer mal Predigttexte wünschen darf, mit denen ich so im Normalfall überhaupt nichts anzufangen weiß. Habe ich heute auch wieder gemacht. Der Paulus sagt im 2. Korintherbrief an einer Stelle: Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist doch mal eine tolle Aussage, oder? Wenn ich mir so vorstelle, die maulige Kassiererin an der Supermarktkasse lächelt freundlich. Die Kollegin, mit der es nur schwierig ist, oh, mit der läuft alles wie geschmiert. Die Kinder hier in Moabit auf der Straße sind einfach nur noch artig und zuckersüß. Und in der Bild-Zeitung, da stehen nur noch gute Nachrichten. Das wäre doch toll, oder? Alles ist neu geworden.
In der Zeitung stehen gute Nachrichten?
Glaubst du nicht? Doch. Wenn alles neu geworden ist... Na, machen wir. Ich musste an die Redaktion schreiben, musste mal Papa fragen. Papa, der weiß das bestimmt. Genau. Aber ihr könnt euch beruhigen. Glaubt mir, ich habe überprüft, das stimmt nicht. Gestern im Supermarkt war die Kassiererin so maulig wie immer. Mit der Kollegin hat es am Freitag mal so richtig gekracht. Es war nicht nur schwierig, sondern es gab richtig Krach. Die maulig, unfreundlich. unfreundlich, nicht faulig, maulig.
Ich meine faulig.
Nee. Henrik, jetzt red ich, okay? Jetzt red ich einfach mal weiter. Die Kinder auf der Straße sind noch genauso frech wie immer. Und in der Bildzeitung von gestern stand keine gute Nachricht, weil Benzin wird teurer. 1,50 soll er kosten. Und die Erdölpreise. Nee, nicht wirklich eine gute Nachricht. Und wenn ich dann etwas ernster darüber nachdenke und an die Proteste in Birma denke, von den Mönchen, die blutig niedergeschlagen wurden, oder an das Attentat auf Frau Bhutto in Pakistan, ist nicht so wirklich mit dem alles ist neu geworden. Wir leiden an den unheilvollen Rissen, die quer durch diese Welt verlaufen, ob nun durch Kriege oder Gewaltherrschaften oder vielleicht der Unfriede in der eigenen Familie. Und die Risse, die durch mein eigenes kleines Leben gehen, die sind doch auch nicht plötzlich weg. An dieser Stelle möchte ich die Kinder herzlich verabschieden in den Kindergottesdienst. Oh, Arne sitzt schon in Startlöchern, ihr nicht. Was macht ihr denn heute?
Was das mit Ähren und einer Verwandtschaft?
Meine Güte, sehr spannend. Viel Spaß. Wir suchen deine Nähe ist das nächste Lied, das wir jetzt singen, und vielleicht kann es uns helfen, uns so ein bisschen auf die Predigt einzustimmen.
Amen. Ist jemand in Christus, so ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Alles aber kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung verliehen hat. Denn Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selbst, indem er ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete und in uns das Wort der Versöhnung legte. So sind wir nun Gesandte, Botschafter für Christus, indem Gott durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. 2. Korinther 5, die Verse 17 bis 21. Wenn ich mir diesen Bibelvers angucke, der in Vers 17 steht, der so das Oberthema dieses Gottesdienstes sein soll, dann fühle ich mich zurückversetzt in eine Zeit, so irgendwann 1981. Da gab es einen wunderschönen Bibelleseplan und Bibelsprüche, Lernplan von den Navigatoren. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, aber das war eine sehr fromme Bibelbewegung der 70er, 80er und da war dieser Vers natürlich auch dabei. Als jung Bekehrter und jemand, der mit sehr großem missionarischem Eifer unterwegs war, war es also für mich ganz wichtig, natürlich Bibelstellen zu kennen, die wichtig und bedeutsam sind. Ist jemand in Christus, so ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Man kann übrigens jetzt je nach Bibelübersetzung dann auch variieren. Und als Mensch so Anfang 20, glaube ich, habe ich dazu geneigt, gerne in Superlativen zu denken. Also so Mittelmaß ist, glaube ich, so in der Generation, in der man sich dann so befindet, nicht so gewünscht. Und es gab natürlich auch noch die schöne alte Luther-Übersetzung. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Viel schöner, oder? Das war nämlich mein Wunsch. Ich hatte mich bekehrt. Ich war fromm geworden. Wenn ich darüber nachdenke und auch an die Gemeindesituation denke, in der ich mich bekehrt habe, dann würde ich wirklich sagen, ich war zufälliger Beutebaptist. Bin zur richtigen Zeit am richtigen Platz gewesen. Es hat eigentlich nicht an der Gemeinde gelegen. Sie war auch nicht missionarisch. Sie haben sich sehr darüber gefreut, dass jemand so völlig fremd von außen, ohne familiäre Bezüge, da so reinstolpert. Aber ich weiß nicht, wer wen mehr gesucht hat, die Gemeinde mich oder ich die Gemeinde. Ich habe mich bekehrt. Das war auch für die Leute damals relativ überraschend, weil, dass jemand von ganz außen kommt, das hat es seit Jahren eigentlich so nicht mehr gegeben. Ich wollte, dass in meinem Leben etwas neu wird. Ich hatte den ganz tiefen Wunsch, etwas Neues zu erleben. Und dieser Vers war einer der Verse, der mich auf meinem christlichen Weg auch am meisten angesprungen hat. Ich wollte, dass ich sagen kann, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. So habe ich auch gelebt. Versucht zu leben. Und dann feststellen müssen, dass es ein paar kleine Probleme mit alten Kanten und Ecken gibt, von denen ich aber sicher war, dass sie sich innerhalb weniger Monate in der christlichen Nachfolge auch wegschleifen würden. Ja, das ist jetzt 25 Jahre her. Was soll ich sagen? Ich würde jetzt gerne sagen, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Aber es könnte jemand ja dabei sein, der mich aus meiner alten Heimat noch kennt oder die Predigt weiterreicht. Die steht ja auch im Internet, deswegen muss man aufpassen, was man sagt. Und dann anruft und sagt, du, pass mal auf. Also allein deine Worte zu hören hat mir gezeigt, nee, da ist nicht alles neu geworden. Da erkenne ich ganz viel wieder. Ist auch spannend. Wie gehe ich an so einen Text überhaupt ran? Und wer geht an so einen Text ran? Als ich diesen Vers las und dann auch dachte, wie kann ich darüber predigen, welchen Zugang gewinne ich, fiel mir nochmal auf, dass ja an ganz vielen Stellen die Frage, wie wir einen Text lesen und verstehen, daran hängt, wie ich auf ihn zugehe. Was ich von einem Text erwünsche oder erhoffe oder was er mir auch sagen soll. Und dass ich dann auch als knapp 20-Jähriger natürlich den Text auch missbraucht habe. Ich habe ihn für meine damalige Lebenssituation mir zurechtgelegt, aber vermochte damals überhaupt nicht darauf zu achten, was Paulus gesagt hat. Naja, war mir eigentlich auch egal. Hauptsache, der Text hat mir gedient. Hand aufs Herz, das, was ich da selber erlebt habe und bekenne, ist etwas, was wir leider auch häufig machen. Dass wir Bibeltexte gebrauchen, aber nicht genau hingucken, was sagt der Text selbst. Oder was wollte Paulus eigentlich mitteilen dieser Gemeinde in Korinth, in diesem Teil des 2. Korintherbriefes. Paulus kommt nämlich nicht von dem Stichwort, dass alles das Alte vergangen ist und Neues geworden ist, sondern Paulus Oberthema in diesem Abschnitt ist und bleibt das Thema Versöhnung. Und zwar die Versöhnung, zwischen Mensch und Gott. Das ist sein Thema. Dafür kämpft er. Paulus macht das natürlich in einer Art und auch in einer Tiefe, die uns selber fremd ist. Wir haben keine Geschichte mit dem Judentum. Wir wissen nicht, wie ein Saulus damals tickte, der ein Eiferer war und der die jüdischen Vorschriften und Gebote studiert hatte und brannte für das Judentum. Wir haben keine Auseinandersetzung mit dieser ganzen jüdischen und auch damit Gotteskultur, die sich damit verbindet, in der Predigt Jesu. Aber Paulus ist der Besondere, der wie kein anderer verstanden hat, was an Potenzial in dem Handeln und Wirken Jesu Christi bis hin zum Kreuz verborgen liegt. Es ist manchmal, finde ich, fast schon erschreckend, dass von den 12 Jüngern, die es ja gab, keiner in dieser Art und Weise es vermochte, die Bedeutsamkeit des Handelns Jesu so auf den Punkt zu bringen, wie es die nachzeitige Geburt Paulus dann gemacht hat. Paulus ist so tief in das Leben und das Wirken Jesu eingedrungen, dass er aus dieser Perspektive eine Theologie erarbeitet hat, in der das Werk der Versöhnung Jesu Christi mit Gott die Mitte ausmacht. Die sogenannte Soteriologie, wie es dann in der Sprache der Theologie heißt, die Heilslehre ist und bleibt das Kernstück der paulinischen Verkündigung. Und nochmal, Paulus kannte das Judentum. Paulus kannte ein Volk, das eine Geschichte seit über 1000 Jahren hatte mit diesem Gott. Paulus war Jude und er hat gemerkt, an welchen Stellen das Volk Israel von der Verkündigung des Gottes des Alten Testamentes entfernt war. Paulus selber hat gemerkt, dass dieses Volk sich daran erging, Gebote und Gesetze zu befolgen. Etwas Wunderschönes. Weil es macht, wenn man es fröhlich lebt, richtig Spaß. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen das Vergnügen gehabt, den Film Zucker zu sehen, wo es darum geht, dass also ein richtig durchgeknallter Ur-Berliner, rauchend, Billard spielend, seinen jüdischen Bruder wieder trifft und sie gemeinsam eine Woche die Totenfeier, die Shiva, für ihre Mutter halten sollen und sich dabei versöhnen sollen. Und ich fand das sehr spannend, also diese ganzen Gebote nochmal wahrzunehmen, die zu der Shiva dazugehören, zu dieser Trauerfeier, zu den Gottesdiensten, zu dem, was das Judentum ausmacht. Und das Tolle ist, dass es sehr konkret ist, sehr anschaulich ist. Dass man genau weiß, bis wohin kann ich gehen? Wo ist die Kante? Wo fange ich an runterzufallen? Und für viele Menschen das Judentum einfach eine sehr konkrete Religion darstellt, die dem Menschen sagt, wo es lang geht und wo er halten muss. Es war aber jemand wie Paulus, der verstanden hat, dass dieser Weg nicht funktioniert. Dass dieser Weg kein Weg der Erlösung ist. Und es braucht in der Geschichte der Erfahrung von Menschen und Gott immer wieder diese einzelnen Personen, die es wagen zu sagen, wir können das so nicht leben. Paulus hatte damals eine Funktion, wie sie 1500 Jahre später Martin Luther haben sollte, der auch seine Kirche anguckt und sagt, wir sind so sehr in Geboten und Gesetzen und Ordnungen verhaftet, dass das Wesen dessen, was Gott gestiftet hat, verloren gegangen ist. Und auch bei Paulus, ebenso wie bei dann auch Martin Luther, treibt die Frage der Versöhnung. Bei Martin Luther immer wieder die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Beide haben neu geguckt, neu gelesen und haben Antworten gefunden, die tragfähig waren. Paulus bricht mit seinem ganzen bisherigen Leben und ich finde das wunderschön, wie das auch in seinem Namen deutlich wird. Selbst sein Name wird ein neuer Name. Er selber steht für das Programm, das er verkündet. Er selber lebt es. Und er sagt, Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn wir das verstehen wollen, wie wir das fassen können, denken wir vielleicht an einen Tag, den viele kennen aus ihrem Leben, den Tag des Abiturs. Vielleicht mag der eine oder die andere sich erinnern, wie das war nach der letzten Prüfung, wo klar war, habe fertig, das war's. Ich erinnere mich gerne daran, ich empfand es als ein tiefes Loch. Ich war fertig. Es war klar, ich bin noch offiziell Schüler, aber ich bin kein Schüler mehr. Habe fertig. Meine letzte Prüfung bestanden, es war klar, mein Notendurchschnitt ist deutlich gewesen, noch gerade so eben akzeptabel, minimaler Arbeitsaufwand, maximaler Erfolg. Also es war wirklich eine 80-20-Regel, ne? Also tu mit 20% deiner Kraft 80% dessen, was wichtig ist. Ich habe die Regel damals nicht gekannt, aber beim Abitur habe ich sie beherzigt. Aber ich war kein Schüler mehr. Und es war klar, es ist ein neuer Lebensabschnitt, der beginnt. Ich bin ein anderer Mensch. Siehe, Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Und es ist ja auch beeindruckend, wie viele Menschen, junge Menschen heute dann an ihre Autos dann das große Schild draufkleben, Abi 2005, Abi 2006, Abi 2007. Und damit Gott und der Welt proklamieren, habe fertig. Ich bin ein anderer Mensch. Obwohl natürlich vieles bleibt. Vielleicht ein zweites Beispiel für die, die mal es gewagt haben, einem Menschen vor der Öffentlichkeit zu sagen, dass sie bei ihm bleiben wollen und ihn lieben und achten und ehren wollen und das Ganze noch bis an das Ende ihrer Tage. Man nennt das Eheschließung. Nee, die Ehe wird ja vom Standesamt geschlossen. Man nennt das kirchliche Trauung. Wir trauen uns viel, wenn wir in der Öffentlichkeit so etwas sagen. Aber mir geht es darum, dass zwei Menschen ein Bekenntnis vor Menschen und vor Gott ablegen, auch mit der Eheschließung vor dem Standesamt, wo klar ist, es kommt etwas Neues. Und früher war das ja noch ein bisschen klarer als heute, als nicht lange diskutiert wurde, ob die Frauen einen anderen Namen annehmen oder nicht. Da war das noch selbstredend. Das ist natürlich völlig wertfrei, das mag jeder tun, wie er will. Aber ich glaube, ich werde das nicht vergessen, als ich erlebte, wie Jutta Mielke das erste Mal mit Jutta Tepp unterschrieb. Und mir wurde in dieser Sekunde ganz klar, siehe, Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist ganz komisch gewesen. Das allererste Mal, und viele von euch kennen vielleicht dieses Phänomen, dass das wirklich erstmal gewöhnungsbedürftig ist, dass sich da bis hin zu dem Namen, wie man sich anspricht oder angesprochen wird, etwas verändert. Wie lange es vielleicht auch dauert am Telefon, also wenn man richtig müde ist, nicht aus Reflex den alten Namen zu sagen, sondern den neuen zu benutzen, wenn es ein neuer geworden ist. Etwas Neues ist entstanden. Es wird vielleicht in diesem Beispiel des Namens, der neu wird, ausgedrückt. Es kann sich in anderen Dingen auch ausdrücken. Das Wesentliche in der Ehe ist ja, dass wir auch kapieren, dass tatsächlich etwas Neues beginnt. Das dann sich völlig von alleine ausgestaltet. Ne? In dem Augenblick, wo ich verheiratet bin, praktisch ist dann ja so das ganze Ding in Gang gesetzt und dann kann ich mich sanft zurücksetzen und dann läuft ja das Ich-bin-jetzt-verheiratet-Ding ab. Ne? Geht doch einfach so, oder? Da muss ich doch nichts für tun, oder? Vielleicht ist das der große, wesentliche Punkt dieses Textes. Jedes Ehepaar wird lernen müssen, mit dieser neuen Rolle zu leben. Jeder Abiturient wird lernen müssen, mit der neuen Rolle zu leben. Jeder Christ wird lernen müssen, mit der neuen Rolle zu leben und sie mit Leben zu füllen, weil das kein Automatismus ist. Wenn Paulus diese Zeilen an die Korinther schreibt, dann bin ich sicher, hat er dabei auch den Brief an die Römer im Hinterkopf, den er vorher geschrieben hatte, ein oder zwei Jahre vorher. Und den Römern bringt er auch das Bild des Heils in Christus, der Erlösung. Aber er macht auch ganz deutlich, und nun werde, was du bist. Lebe, was du bist. Und denk daran, du musst es tun. Es geschieht nicht von alleine. Und spätestens beim Bild der Ehe werden wir sehr schnell lernen, wer an diesem System nicht ständig schraubt, arbeitet, korrigiert und macht und tut, wird als Mann irgendwann von seiner Frau das Messer an den Hals gesetzt bekommen. Nach dem Motto, wenn sich hier nichts tut, so geht das nicht weiter. Das ist jedenfalls in 9 von 10 Fällen die Art und Weise, wie es sich dann nach einigen Ehejahren dann ergeht. Das System selber muss gelebt werden, es muss gestaltet werden, ansonsten geht es den Bach runter. Es muss gepflegt werden. Die christliche Existenz ist da nicht anders. Werde, was du bist. Wenn du an der Stelle eine Überzeugung gewonnen hast, dann reicht es nicht, diese Überzeugung zu haben. Nach dem Wort, ich bin übrigens auch Christ. Sondern diese Überzeugung zu leben. Und Paulus bringt ja auch nicht ohne Grund einige Verse weiter dieses Bild des Botschafters, des höchsten Repräsentanten eines abwesenden Herrschers in einem fremden Land. Meine Schwägerin musste vor wenigen Wochen von Bonn nach Berlin fahren, um hier in Berlin sich ein Visum zu holen für China. Die Chinesen verstehen es anscheinend, das noch richtig zu feiern. Oder man fühlt sich sehr, 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 sehr klein, wenn man als Deutscher versucht, ein Visum für China zu bekommen, weil nochmal die Macht dieses großen Reiches sich allein in der Botschaft und in der Art, also des Botschaftsgebäudes und der Art und Weise, wie man dort behandelt wird, sich niederschlägt. Man hat wirklich das Gefühl, es wird einem eine große Ehre zuteil, nach langen, langen Stunden und Tagen des Wartens die Gnade zu bekommen, aufgerufen zu werden und nach langem Prüfen tatsächlich eventuell ein Visum zu bekommen. Der Botschafter hat diese Macht, zu sagen, du bist drin oder du bist draußen. Der Botschafter ist in einem fremden Land höchster Vertreter seines Landes, Fürsten, seines Königs, seiner Regierung, was auch immer. Und so sagt Paulus, und so seid ihr nun Botschafter an Christi Stadt. Bis das Reich Gottes vollendet wird, seid ihr diejenigen, die diese Aufgabe haben und die Visa erteilen für die Reise ins Reich Gottes. Wir haben ja als Gemeinde einen Stempel. Wir sind Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das heißt, wir haben ein Siegel, das auch noch viel mehr ist als ein Stempel. Aber wir vergessen vielleicht manchmal, dass wir wirklich berechtigt sind, Visa auszuteilen. Menschen den Weg zu zeigen in das Reich Gottes. Und ihnen auch damit zu zeigen, du darfst, du sollst, du kannst dazugehören. Und der Weg zu diesem Visa, zu dieser Möglichkeit ergibt sich durch das Versöhnungswerk Jesu Christi. Und wenn du das lebst, Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Vielleicht brauchen wir manchmal dann als Zwischenetappe in unserem eigenen Leben konkrete Beispiele, wo wir das mit Menschen erleben, damit wir es auch wieder neu verstehen können in der Beziehung zu Gott. Ich selber hatte gestern das Vergnügen, das zweite Mal innerhalb von 3 Monaten meinen Vater zu sehen. Nach über 20 Jahren Pause. Fast 24 Jahre haben wir uns nicht gesehen. Es gab keine Versöhnung. In der ganzen Familie gab es keine Versöhnung zwischen den Kindern aus erster Ehe und dem Vater. Und irgendwann hatte ich für mich verstanden, dass das Thema Vergebung, Versöhnung ganz wichtig ist. Habe mich auf den Weg gemacht zum Ärger meiner Familie. Fand es außerordentlich unspektakulär, als ich meinem Vater gegenüberstand. Nach wenigen Schritten, die wir dann draußen im Garten gegangen waren, war auch klar, ich habe ihm nichts vorzuwerfen. Das will ich nicht, das werde ich nicht. Von meiner Seite aus ist es okay, ist es rund. Und von seiner Seite aus kam es genauso schnell, ist es genauso. Beim zweiten Mal war der Besuch noch unspektakulärer. Ich setzte mich an den Tisch des Mannes, der mein Vater ist, sah seine Frau, mit der er seit 20 Jahren jetzt zusammenlebt, und sah 5 der 7 Buben, die sie in dritter Ehe gezeugt haben. Und war ganz erstaunt und beeindruckt. Und es war so unspektakulär. Mein Bruder hat die Geschichte noch vor sich. Ich hoffe, es gelingt ihm. Und das ist ein tiefer Schmerz in der ganzen Familie. Ein Schmerz voller Trauer und Unversöhnlichkeit. Als ich dann den Predigttext im Kopf hatte und gestern auch diese Szene erlebte, war ich ganz tief beeindruckt, wie unspektakulär das ist, was ich da erlebe. Einfach da zu sitzen und festzustellen, wo ist eigentlich das Problem? Weil in dem Augenblick, wo ich selber losgelassen habe, wo ich selber vergeben habe, wo ich selber gesagt habe, ich möchte versöhnt leben, sagte mein Gegenüber, mein Vater, ich auch. Und damit war die Sache klar. Wir hatten uns nichts mehr vorzuwerfen. Und dann denke ich an den Schmerz, den meine Geschwister erleben. Immer noch. Seit über 30 Jahren. Und nicht in der Lage sind, sich zu versöhnen. Ich habe mich sehr darum bemüht, meinen Vater zu ermutigen, meinem Bruder einen Brief zu schreiben. Den ersten nach 30 Jahren. Habe gesagt, du bist der Vater. Du musst dich an deinen Sohn wenden. Du bist der Einzige, der den Kontakt zu ihm haben kann. Gehe diesen Weg. Schreibe diesen Brief. Und er versuchte dann erstmal die aktuelle Adresse rauszukriegen, weil die von vor 35 Jahren ist nicht mehr aktuell. Er hat sie jetzt. Nicht von mir. Aber er hat sie. Und jetzt wird die spannende Frage sein, ob es einen Weg der Versöhnung gibt. Eine zweite Beobachtung, die ich dann hatte, war, ob es vielleicht aber uns in der Gemeinde nicht manchmal auch so geht, wie mir gestern Nachmittag am Tisch meines Vaters. Das, was wir so kennengelernt haben, ist dann irgendwann für uns so unspektakulär, dass wir vergessen, dass es für Menschen um uns herum, die das nicht kennen, ein Riesenspektakel wäre. Dass wir vergessen, dass das, was für uns so selbstverständlich geworden ist, so leicht, so seicht, so überall verfügbar, für andere Menschen die Revolution, die Änderung ihres Lebens sein könnte, die alles entscheidend in den Schatten stellen würde. Und da wurde mir, gebe ich zu, ganz heiß und ganz kalt und ganz heiß, weil ich mich selber dabei ertappte, dass wir eine ganz gute Binnenkultur betreiben können in der Gemeinde. Und wir haben ja eine gemeinsame Erfahrung. Und um uns herum leben Menschen, die diese Erfahrung so dringend kennenlernen müssen. Und wir sind oft nicht in der Lage, es zu vermitteln. Oder oft gar nicht interessiert. Oder oft einfach wirklich echte Botschaftsmitarbeiter. Ja, wenn sie zu uns kommen, wenn sie den Weg geschafft haben, dann nehmen sie erstmal Platz, dann warten sie erstmal, mal gucken, ob sich jemand um sie kümmern wird. Und irgendwann wird relativ langweilig dann tatsächlich ein Visum erstellt. So nach dem Motto, das ist Gemeinde, so läuft das bei uns, das ist Gott und so denken wir das. Und naja, können Sie gerne kommen, jeden Sonntag machen wir das. Vielleicht sind wir tatsächlich solche Botschaftsmitarbeiter, die relativ gelangweilt mehr oder weniger ihren Job tun, wenn jemand sie darum bittet. Vielleicht sind wir aber auch Menschen, die sich neu inspirieren lassen von der Botschaft, die Paulus hier gepredigt hat. Wo wirklich jemand verstanden hat, dass die Erfahrung, Jesus Christus zu begegnen, der am Kreuz stirbt, unser Leben radikal umhauen, umwerfen, neu gestalten kann. Paulus hat nicht leiblich vor dem Kreuz gesessen, aber er hat sich auf den inneren Weg gemacht, das Kreuz Jesu Christi anzuschauen. Und er hat es für sich erlebt. Für sich erlebt und verstanden. Und er hat auch kapiert, wenn ich das auf mich wirken lasse, wenn ich die Botschaft Jesu Christi ernst nehme, dann gibt es ein Davor und ein Danach. Es gibt Altes und es gibt Neues. Ist jemand in Christus, so ist er ein neues Geschöpf, eine neue Kreatur. Paulus hat verstanden, in dem Augenblick, wo wir Jesus selber gegenüberstehen und auf seine Frage, ob wir mit ihm leben wollen und ihm unser Leben geben wollen, dass in dem Augenblick, wo wir dazu ein Ja sagen, eine neue Schöpfung entsteht. So wie bei einer Eheschließung. Wenn zwei Menschen eine Ehe schließen, entsteht etwas Neues. Das hat es so vorher nie in dieser Welt gegeben. Wenn ein Mensch ein Ja sagt zu Gott, entsteht etwas Neues, das es noch nie so in dieser Welt gegeben hat. Das Höchste, Beeindruckendste, was Menschen erleben können, ist die Erfahrung, dass etwas kreiert wird, etwas Neues zur Welt kommt, das diese Welt noch nie gesehen hat. Paulus ist sich im Griechischen der Begriffe, die er benutzt, sehr bewusst. Und die Schöpfung, die Neuschöpfung, ist einer der stärksten Ausdrücke, die er dort für diese Art des Vergleichs im Griechischen finden kann. Es wird etwas Neues geschaffen. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Botschafter an Christi Stadt. Vielleicht fehlt manchmal der Ort, wo wir auch über Predigten und Gottesdienste hinaus uns selber unter das Kreuz Jesu Christi setzen, gedanklich, innerlich. Und in einer viel tieferen Tiefe, als wir vielleicht vorher es kennengelernt haben, staunen und annehmen, dass Jesus sagt, das tue ich für dich, das tue ich für euch. Das tue ich, damit ein Weg der Versöhnung möglich wird. Ein neuer Weg, auf dem das Alte nicht mehr geht und das Alte nicht mehr zählt. Ein Weg, der zu einer neuen Kreatur führt, die du wirst vor Gott. Und vielleicht brauchen wir manchmal auch Orte, wo wir leben, was wir sind. Wo wir leben, was wir haben. Fand ich spannend von meinem Vater nach über 20 Jahren, am zweiten Tag, wo wir zusammen sind, eine Kleinigkeit wieder lernen zu können. Der in der Überlegung zu einem eigenen Sohn, der ihm ein bisschen Kummer macht, sagt, ich kann doch nicht 30 Jahre lang predigen, ist es genug 7-mal, nein, 70-mal, 7-mal. und mache es bei meinem eigenen Sohn nicht. Was er nicht wusste, doch er wusste es, dass ich den Predigtext hatte, aber was er nicht wusste, ist, dass ich dachte, danke. Ich kann doch nicht 30 Jahre predigen vom Dienst der Versöhnung und versöhne mich selber nicht mit Menschen. Vielleicht habt ihr einen Menschen, wo ihr es üben wollt. Dass Altes vergeht und Neues wird. Und ihr darüber die Brücke und den Zugang wieder zu diesem Text und der Begegnung mit Jesus Christus findet. Eine Begegnung, wenn wir sie achten und würdigen, die unser Leben verändern wird. Amen. Lasst uns eine Zeit der Stille miteinander teilen. Und vielleicht gibt es Leute, die dann laut mit uns beten wollen. Die etwas mitteilen wollen, etwas Gott sagen wollen. Dann dazu die herzliche Einladung, das jetzt in dieser Zeit zu tun. Gott, unser Vater, ich möchte dir dafür danken, dass du uns nicht auf unsere Vergangenheit festnagelst. Dass du nicht die alten Geschichten rauskramst, die wir selber kennen, die uns selber leid oder wehtun. Ich möchte dir danken, dass dein Blick mit uns und unserem Leben nach vorne geht. Dass du uns die Chancen zeigst, die Möglichkeiten. Und uns einlädst, Neues zu erfahren. Gott, unser Vater, worum ich dich bitte, ist, dass du uns den einen Punkt in unserem Leben zeigst, wo dieser Gedanke in den nächsten Tagen über unserem Leben als Einladung stehen kann. Ob im Kontakt zu dir oder im Kontakt zu Menschen. Wo auch immer bitte ich dich, dass wir den einen Punkt sehen, an dem wir das Leben können, das Neues geschieht. Dass Versöhnung geschieht in deinem Licht, in deinem Glanz. Und ich bitte für eine Welt, in der wir als Christen leben, in der wir oft unsere Botschaft vergessen haben oder als Botschafter nicht mehr sichtbar sind, wo immer wieder einzelne Menschen aufstehen und von Versöhnung reden und diese leben, so wie ein Nelson Mandela. Da bitte ich dich, Herr, dass wir das verstehen, was uns von dir anvertraut wurde. Und das Leben. Amen. Lass uns gemeinsam singen.
Bei dem Punkt angekommen, wo es noch ganz viele Ansagen aus unserem Gemeindeleben gibt. Beginnen möchte ich gerne mit den Geburtstagen. Einer ist noch aus der letzten Woche. Vorgestern hatte Arne Fiedler Geburtstag. Der ist jetzt mit den Kindern oben, aber nachher nimmt er bestimmt gerne Glückwünsche entgegen. Und in der kommenden Woche hat Ben Lüttke Geburtstag. Montag bis Freitag gibt es hier in den Gemeinderäumen die Chance, von 9 Uhr bis ca. 9.15 Uhr gemeinsam zu beten. Wer Zeit und Lust hat, ist herzlich eingeladen, da mit dazuzukommen. Am Montag um 15 Uhr findet hier wieder der Seniorennachmittag statt, Ü55. Und am Dienstag um 20 Uhr geht es wieder um die Frage, wie redest du mit mir? Na, Volker?
Fünf Regeln, die jeder schnell beherrschen kann, die aber die wenigsten wirklich kennen und noch wenige umsetzen. Fünf geschlossene Abende, jeder für sich alleine genießbar, an denen man viel lernen kann zum Thema Fachumsätze. Das sind wirklich die wesentlichen Elemente mit Video, Beispielen von einem Paar, das sich gut oder nicht so gut verhält, und herzliche Einladung dazu zu kommen und auch wirklich ganz bewusst Leute einzuladen, für die das Thema interessant sein könnte.
Bestimmt spannend. Am Donnerstag fängt eine neue Veranstaltungsreihe an, nämlich der sogenannte Fischkurs, in dem es um so elementare Grundfragen des Glaubens geht. Am letzten Sonntag stand es noch nicht fest, aber jetzt steht es fest, dass der Fischkurs tatsächlich stattfindet. Anmeldung?
Bei mir sind noch Nachmeldungen möglich. Das Schöne ist, dass die Teilnehmer selber bestimmen, welche Inhalte an diesem Kurs dann sich ereignen werden. Das heißt also, ich biete insgesamt 15 verschiedene Module ungefähr an und Teilnehmer können frei daraus wählen, mehrheitlich, welche dieser Themen und Bereiche an den Abenden miteinander gestaltet wird.
Super. Jo, am Freitag, um die Woche rund zu machen, laden wir ganz herzlich ein zu einer Weinverkostung. Das steht so unter der Überschrift Kultur in Betania und diese Veranstaltungen haben ja so den tieferen Sinn, dass dazu Menschen eingeladen werden können, bekannte Freunde in unserem Umfeld, die noch nicht so wirklich mit Gemeinde und schon gar nicht mit Betania vielleicht zu tun haben, aber einfach mal so, ja, Christen kennenlernen können in einer doch recht netten Atmosphäre. Volker sagte letzte Woche, dass Christen sich auch freuen können und fröhlich sein.
Freude haben können.
Freude haben können. Volker, sind da noch Plätze frei?
Maximal 3.
Oh.
Also wirklich, wir haben jetzt 17 Anmeldungen, bei 20 ist ultimativ Schluss. Also wer noch will und kann und möchte, jetzt oder beim nächsten Mal.
Gibt es ganz bestimmt. Am Sonntag um 11 wird es hier auch wieder einen Gottesdienst geben, in dem Volker wieder predigen wird. Und am Montag sind alle Männer unserer Gemeinde und im Umfeld unserer Gemeinde eingeladen zum Männerabend. 19 Uhr, glaube ich, stimmt nicht. 19.30 Uhr, ne? Ja. 19.30 Uhr. Der wilde Mann wird präsentiert. Also, lasst euch überraschen. Und die Metzbrötchen gibt es natürlich auch wieder. Jetzt gibt es eine Vorschau auf den 2.11. Wieder Kultur in Betania. Diesmal St. Martinsgans essen. 19 Uhr, Anmeldung wieder bei Volker. Lohnt sich noch, dich anzurufen?
Es sind noch Plätze frei und der Hinweis, dass wir traditionell die Gans als Ente tarnen, weil die kochbarer sind in den Mengen, die wir brauchen. Also ist, wer vielleicht das nicht, mit der Gans nicht so ganz toll findet, sollte wissen, Ente gut, alles gut.
Am 4.11. gibt es hier wieder einen Gottesdienst. Das ist aber nicht das Besondere an diesem Tag. Nach dem Gottesdienst, gleich im Anschluss, laden wir herzlich zur Gemeindestunde ein. Es gibt einige Sachen noch dringend zu bereden, die auch nicht bis ins nächste Jahr warten können. Zum Beispiel den Stand unserer Finanzen, der ja nicht so ganz einfach aussieht. Aber es gibt auch noch andere Sachen. Ja, plant euch die Zeit einfach ein, bleibt mit hier. Denkt mit, entscheidet mit. Noch was in weiterer Ferne. Am 16.11. um 17 Uhr wird es wieder den Laternenumzug geben. Mit SOS Kinderdorf gemeinsam veranstalten wir diesen. Diesmal geht es bei SOS los und bei uns endet er. Dann läuft im Oktober ja noch die Aktion des Erntedankopfers. In diesem Jahr ist es ja so, dass wir schon mehrfach jetzt darauf hingewiesen haben, dass unser Gemeindehaushalt tatsächlich sehr schwierig aussieht. Deswegen erbitten wir das Erntedankopfer für die eigene Gemeinde und auch für Martha und Maria, weil wenn wir da endlich zum Arbeiten kommen könnten und zum Betrieb kommen könnten, dann wären einige unserer Finanzsorgen tatsächlich gelöst. Es gibt Umschläge in euren Fächern bzw. die Möglichkeit, auch einfach aufs Gemeindekonto zu überweisen. An der Gestaltung dieses Gottesdienstes beteiligt waren Volker Tepp, Gitarre und Predigt, Ingo Tölpe, Bass. Mein Name ist Dorothea Gützko. Nach dem Gottesdienst gibt es die Möglichkeit, erstmal noch hier gemeinsam Stille zu erleben und dann die herzliche Einladung zu Kaffee und Tee. Zum Segenslied bitte ich euch aufzustehen.
Wir uns, o Herr, lass euch in dein Land gehen.
Gott, unser Vater, und so wie wir es bereits gebetet haben, bitten wir dich, dass diese Erfahrung des Segens und der Versöhnung konkret wird. Dass es nicht beim Gedanken bleibt, sondern zur Erfahrung kommt. Und wir staunen über deine Nähe, vielleicht gerade an den Stellen, wo wir sie am wenigsten erwartet oder vermutet hätten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Jetzt hören wir kein Musikstück mehr, jedenfalls keins vom Bass oder Gitarre, Klavier. Wir leiten über zur Möglichkeit, den Gottesdienst nachklingen zu lassen mit Musik, die wir hier hören können. Und die, die an der Stelle gerne sich unterhalten möchten, werden einfach eingeladen, dann auch schon nach draußen zu gehen. Tee und Kaffee steht bereit. Und ich wünsche uns einen schönen Sonntag.